Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Die meisten von Ihnen kennen den Philosophen und Dichter Friedrich Nietzsche. Einige von Ihnen werden auch wissen, dass er in Basel an der Universität tätig war, und zwar ab dem Jahr 1869. Und jetzt die News. Der literarische Nachlass von Friedrich Nietzsche wird Teil des UNESCO-Registers Memory of the World. Und Teile dieses Nachlasses befinden sich in der Universitätsbibliothek Basel und im Staatsarchiv Basel-Stadt. Warum war Basel für Nietzsche so wichtig und umgekehrt? Und warum ist Nietzsche überhaupt wichtig? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Hubert Thüring von der Universität Basel vom Departement Sprach- und Literaturwissenschaften. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Thüring, warum muss man Nietzsche lesen?
Ja, zunächst einmal danke für die Einladung hier zum Interview. Ja, warum muss man Nietzsche lesen? Nietzsche ist zunächst ein großartiger Schriftsteller. Ich bin ja Literaturwissenschaftler, komme von dieser Seite, aber auch ein sehr origineller Denker. Das zeigt sich auch an dem, was man von ihm so kennt, mit diesen Schlagworten, Begriffen, die zwar meines Erachtens nicht das Wichtigste von ihm sind. Also die Originalität, er verkörpert besondere Mischung zwischen antikem und modernem Wissen, Verbindung von alteuropäischem Geist und moderner Naturwissenschaft. Als Philosoph ist er für mich vor allem wichtiger als Diagnostiker, historisch-kritisch Diagnostiker der moralischen Verfassung der Kultur, insbesondere unserer monotheistischen Kultur. Er kommt ja von einem, polytheistischen Hintergrund seiner antiken Bildung, insbesondere eben als Kritiker der christlichen Religion und ihrer Institutionen, welche Schwäche predigen und selbst eine skrupellose Machtpolitik betreiben. Und er hat analysiert, wie diese Mechanik funktioniert, diese Umkehrungen, dass man sozusagen mit dem Ausstellen von Schwäche stark werden kann. Dann ist er für mich ein Diagnostiker der Lebensformen, ist einer der ersten, der darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig es ist, Klima, Ernährung, Rituale, der Ort, wo man lebt.
Das klingt alles sehr aktuell. Also gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen würden, ja, deshalb muss man Nietzsche eben jetzt lesen?
Ja, also sicher, zum Beispiel in der Art und Weise, wie er Philosophie und Naturwissenschaften verbunden hat. Gerade was die Lebensformen angeht, die Auflösung der strengen Grenze von Gesundheit und Krankheit, hier würde ich sagen, ist er top aktuell. Und natürlich in Bezug auf seine Kritik von Machtmechanismen, sein Durchschauen von Machtmechanismen. Der Begriff der Wille zur Macht wird ja vor allem mit Kraftmeierei verbunden. Das Auslassen von Macht, und das ist sicher das, was Nietzsche auch denkt, dass er denkt, der Mensch ist ein Wesen wie das Leben überhaupt, das sich von innen heraus artikuliert, nicht nur von außen sich anpasst, wie die Darwinisten meinen, sondern sich von innen heraus äußert. Aber der Wille zur Macht ist auch ein kritischer Begriff, mit dem er Machtmechanismen analysiert. Und ich würde sagen, gerade in dieser Zeit, in der diese krude Machtpolitik wieder in den Vordergrund tritt, kann man mit Nietzsche, vor allem mit dem Genealogen Nietzsche, der diese historisch-kritische Methode unter dem Begriff der Genealogie entwickelt hat, kann man damit gut analysieren.
Hat das irgendwie was mit dem Übermenschen zu tun? Also es klingt für mich ein bisschen so. Und was sind da die Irrtümer, die schlimmsten?
Der Übermensch ist ein Begriff, den Nietzsche dafür gebraucht hat, um zu zeigen, dass der Mensch kein fertiges Wesen ist, kein Konzept ist, das für alle mal, ein für alle Mal steht, also keine feste Idealität. Er hat den Menschen auch als das noch nicht festgestellte Tier bezeichnet. Und der Übermensch bezeichnet eigentlich eine Transformationsprozess, der anzeigen soll, dass der Mensch über sich selber hinausgehen soll. Und natürlich ist damit eine Vorstellung von einem Höherkommen, von einer insbesondere intellektuellen, von einer Lebensart sich weiterentwickelnden Spezies Mensch als Ganzes kann man das auf diese Weise denken, aber sicher nicht in dieser Kraftmeierei. Ja. Wer hier an Muskeln denkt und an Dreinschlagen bei zur Durchsetzung von Machtinteressen, der liegt hier vollkommen falsch.
Ja. Geht es vielleicht auch etwa so mit dem Begriff Gott ist tot? Das ist ja auch so eine bekannte Aussage. Ja. Warum geht es?
Das ist eine relativ komplizierte Sache. Der Satz Gott ist tot, der kommt vor in einem Abschnitt der fröhlichen Wissenschaft, in Aphorismus 125, und ist dort überschrieben mit der tolle Mensch. Der tolle Mensch, der geht mit einer Laterne, wie Diogenes, ist natürlich dem Diogenes von Sinope nachempfunden, der geht mit einer Laterne durch die Stadt und sucht Gott. Der Diogenes von Sinope, der suchte den Menschen, dieser tolle Mensch sucht Gott und sagt, wo ist Gott? Und er sagt, Gott ist tot. Und zwar deswegen, weil die Menschen, weil er seine Funktion für die Menschen als eine absolute Referenz verloren hat. Alle geben sich um ihn herum schon als Atheisten. Dabei glauben sie zum Beispiel noch an Naturgesetze. Und er wollte sagen, wenn Gott tot ist, wenn wir diese feste Referenz verlieren, dann müssen wir unser Leben, unser Dasein in der Welt ganz anders denken. Dann gibt es auch keine Koordinaten mehr, also kein Oben, kein Unten. Es gibt keine Moral mehr, es gibt keine Instanz mehr, die uns von Schuld reinwaschen kann. Also unser Leben müssen wir ganz neu denken, wenn Gott tot ist. Und meistens lässt man den Nachsatz weg und wir haben ihn umgebracht. Es sind die Menschen, die sich diesen Gott erschaffen haben, und es sind die Menschen, die ihn in gewisser Weise umgebracht haben oder dann eben substituiert haben durch andere Glaubensartikel. Der Markt, die Rasse oder was man auch dahinstellen will. Und Nietzsche sagt, eigentlich kommt es nicht darauf an. Solange man in dieser Weise an eine feste Instanz denkt, ist der Mensch noch nicht selbstständig.
Das ist ein unglaubliches Panorama, das Sie jetzt da aufgezogen haben. Was halten Sie denn für die stärkste Wirkung, die Nietzsche hinterlassen hat?
Also sicher, kommt man um die Wirkung dieser Schlagworte, der Übermensch und der Wille zur Macht, nicht herum. Mhm. Für mich selber glaube ich, dass der historisch-kritische Diagnostiker unserer moralischen Verfassungen, unseres Verhaltens, unserer Lebensweise, dass er diese historisch-kritische Diagnose, die er auf so viele Gebiete, auf so vielfältige Weise angewandt hat, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Also wer Nietzsches Methode des Denkens kennenlernen will, der soll zur Genealogie der Moral lesen. Dort hat er auch, sagen wir mal, das ist auch ein gewisses Methodenbuch, in dem er sagt, wie er denkt. Und das ist dann später sehr wichtig geworden für den Philosophen und Historiker Michel Foucault. Also es gäbe die Foucault'sche Diskursanalyse, also die Denkweise, die Methode dieses von Michel Foucault würde es nicht geben ohne Friedrich Nietzsche. Das steht bei Foucault selber. Und Foucault selber war ja so wichtig für unsere modernen Kulturwissenschaften, und insofern war Nietzsche der erste Kulturwissenschaftler mit seiner Genealogie, mit seiner Methode der Genealogie.
Reden wir über Basel und Nietzsche. Er kam ja als 24-Jähriger hierher. Warum kam er gerade hierher an die Uni Basel? Warum war das ein Anziehungspunkt für ihn?
weniger als durch eben Patronatsverbindungen, kann man sagen. Wilhelm Fischer-Billfinger, der selbst Altphilologe war, war Regierungsrat und hat seinen Kollegen Friedrich Ritschl hieß er, der war der Professor in Leipzig, wo Nietzsche studiert hat, hat ihn darum gebeten, ihm doch vielleicht Personen zu nennen, die berufbar wären, nachdem Adolf Kissling, der Vorgänger von Nietzsche, abgetreten ist. Und Ritschl hat ihm dann einen Brief geschrieben, in dem er Friedrich Nietzsche charakterisiert. Ich könnte das jetzt vorlesen, aber das dauert vermutlich zu lange.
Ja.
Also er heißt, bleibt er, also wenn Nietzsche bleibt, was Gott gebe, lange leben, so prophezei ich, dass er einst im vordersten Range der deutschen Philologie stehen wird. Er wird eben alles können, was er will. Ja, also gerade so, dass dann hat natürlich haben die Basler gedacht, diesen jungen Mann kapern wir uns.
Was für eine Uni hat er hier denn angetroffen bezüglich Klima, Ausstattung, Prominenz?
Ja. Sie haben mir ja angekündigt, dass Sie mich das fragen würden. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Ich habe tatsächlich hier ein bisschen Forschung betreiben müssen, auch auf unseren eigenen Seiten. Und ich habe gesehen, man kommt hier in auch uni-intern gar nicht so weit. Aber es gab vier Fakultäten, Theologie, Jurisprudenz, Medizin, Philosophie. Die Universität Basel hatte damals Probleme wegen der Kantonsteilung, also nicht ganz unähnlich wie heute, aber natürlich politisch ein bisschen anders gepolt. Aber die Stadt hat dann gesehen, sie muss sich stärker engagieren und hat dann in dieser Zeit mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften in die Naturwissenschaften investiert. Und das ist ihr ja sehr gut bekommen, wie man bis heute sieht. Also, ja. Es gab damals namhafte Persönlichkeiten wie Christian Friedrich Schönbein. Früher natürlich gab es Bernoulli. Schönbein, ist der Entdecker des Ozons, hat ja auch eine Straße in Basel. Dann Friedrich Mierscher, Hiss. Dann in der Zeit von Nietzsche wurde Ludwig Wille, der erste Psychiatrie-Lehrstuhl mit Ludwig Wille besetzt. Das ist derjenige, der ihn dann in Empfang genommen hat, dass Nietzsche zusammengebrochen ist, 1889. Ne? Und okay. Nietzsche hat sich natürlich dann schon erinnert, dass er den Wille kennt, auch wenn er sonst nicht mehr so gut beieinander war.
Er war ja 10 Jahre lang hier, von 1869 bis 1879. Inwiefern war die Basler Epoche wichtig für sein Werk?
Er hat hier eine doch beträchtliche Anzahl von Texten, zum Teil eher noch in philologisch orientiert, aber zum Teil auch philosophisch und sogar popularphilosophisch orientiert, hier verfasst. Geburt der Tragödie, ein Übergangswerk zwischen Philologie und Philosophie. Er ist dafür von der Philologenzunft geächtet worden, weil es zu philosophisch war und weil er so, sagen wir mal, die philologischen Quellen eigenwillig interpretiert hat und hatte dann, also das hat ihm und der Universität unmittelbar in den ersten Semestern dann geschadet. Er hatte dann zum Teil noch zwei Studierende in seinen Vorlesungen. Er hat die Vorlesung dann zu Hause bei sich in der Stube gehalten. Ja. Gut, man muss wissen, 1869, als er kam, gab es an der Universität Basel insgesamt 115 Studierende.
Ja, okay. Ja.
Also 1885 dann, ich habe das ein bisschen angeschaut, waren es dann 325 in Zürich. Zum Vergleich, das machen wir ja gerne in Basel, es waren es 450 1885, also relativ wenig Studierende.
Aha. Ja, und das war überhaupt die Wirkung, die er hinterlassen hat? Also, dass man ihm eben kritisch begegnet ist?
Nein. Aha. Ich meine, er hatte ja mit Geburt der Tragödie, mit seinen unzeitgemäßen Betrachtungen über David Strauss, über Schopenhauer, über Wagner, hatte er natürlich doch die besten Bucherfolge. Er hat später nicht mehr so viele Bücher verkauft wie in dieser Zeit, erstaunlicherweise. Also, aber was heißt das? Das waren dann zwischen 200 und vielleicht dann 600-700 Exemplare, die er überhaupt verkauft hat. Das war also ein kleiner Buchmarkt, das kann man alles nachlesen. Aber diese Schriften, die Geburt der Tragödie, gehört zu einer der wichtigsten Schriften zur Ästhetik und zur Ästhetik zwischen Antike und Moderne, auch natürlich zu Musik und Musiktheater. Es war ja die Idee, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik auf Wagner hinzulesen, dass Wagner also derjenige ist, der die antike Tragödie wieder belebt. Und wichtige Begriffe wie die Unterscheidung zwischen apollinisch und dionysisch, die stammen aus der Geburt der Tragödie. Das hat Nietzsche hat sich fest eingeschrieben in die Begrifflichkeit und das Denken der Ästhetik in der Moderne.
Und war
das ist in der Basler Zeit.
Ja. Und war das etwas, was dann auch gleich internationale Schlagwirkung hatte, oder hat sich das einfach später entwickelt?
Also ich glaube, die Geburt der Tragödie hatte eben, weil sie Skandal machte, eine gewisse Wirkung. Auch die polemisch-populärwissenschaftlichen, unzeitgemäßen Betrachtungen, aber das ist dann wieder abgeebbt. Mhm. Erst in den 90er Jahren, also nach seinem Zusammenbruch, nachdem dann auch die Schwester den Nachlass, das ganze Werk mit der Weimarer Nietzsche-Archiv unter die Fittiche genommen hat, hat sich das dann stark geändert und die Auflagenzahlen sind dann bei den Neudrucken sehr stark gestiegen. Das lässt sich zeigen an den Auflagezahlen.
Und wie wurden seine Arbeiten hier in Basel aufgenommen? Oder hat man das gar nicht registriert?
Doch, doch. Also Nietzsche war hier auch ein sagen wir mal, mehr oder weniger bekannter Redner. Er hat öffentliche Vorträge gehalten über die Bildungsanstalten, also das dann schon. Er war eingebettet in die, war von seinen Kollegen eben auch, weil er so jung war, von Jakob Burckhardt, Johann Jakob Bachofen, so ein bisschen gehätschelt, ne? Und auch es wurde vernetzt in der Basler Gesellschaft bei den Sarrazins, Fischers und so weiter. Also er war hier zu Gast, hat mit Luise Bachofen, die 30 Jahre jüngere Ehefrau von Johann Jakob Bachofen, hat mit ihr vierhändig Klavier gespielt. Also solche Anekdoten sind bekannt. Nein, er war sehr gut vernetzt, hat aber insgesamt unter der Arbeit und insbesondere auch unter dem Klima sehr stark gelitten, weil er musste viel unterrichten. Er musste bis zu 20 Stunden in der Woche unterrichten, auch noch am Pädagogium, also am Gymnasium am Münsterplatz, das damals Pädagogium hieß, die oberen Klassen, hat er griechische Literatur, Sprache und Literatur unterrichtet. 6 Stunden und der Rest war universitäre Lehre. Das hat ihn sehr stark gefordert.
War das das Einzige, was für ihn in Basel dann schwierig war? Oder anders gefragt,
ich glaube,
er hatte krankheitshalber aufgehört. War das eine Folge dieser Unterrichtsstunden oder waren da andere Dinge drin?
Über nicht schon die Krankheit, sagen wir mal, in eine klare Richtung zu reden, das ist viel zu kompliziert. Also offenbar hat er sehr früh unter anfallartigen Migränen gelitten, die seinen ganzen Organismus in Mitleidenschaft gezogen haben. Und nicht nur er, sondern auch andere haben das Klima in Basel nicht gemocht, zu schwül, zu feucht und so weiter. Und dann gab es noch etwas, was an ihm genagt hat. Er wollte eigentlich Philosoph werden. Als der Gustav Teichmüller, der Philosoph 1871, 70 oder 71 abgetreten ist, hat Nietzsche an Wilhelm Fischer-Billfinger, also ein Jahr nachdem er hier angetreten ist, einen Brief geschrieben, er möchte die Nachfolge auf des Philosophielehrstuhls antreten. Das hat man nie mal ausgeredet. Ne? Also die Antwort ist nicht bekannt, aber offensichtlich wurde ihm schwer davon abgeraten, dass er also kaum ein Jahr hier schon solche Ambitionen zeigen würde. Und die Geburt der Tragödie hat dann auch gezeigt, dass er eigentlich diese Buchstabenklauberei, als die er die Philologie auch bezeichnet, er hat auch sehr gute Sachen über die Philologie gesagt und die Kunst des Philologen, aber es war für ihn auch eine Bücherwürmerei, wie er das dann später nannte. davon wollte er eigentlich weg. Er wollte Philosoph werden. Das ist ihm ja dann auch gelungen mit der Schritt zum mittleren Werk, zum Werk seiner sogenannten Aphorismenbücher, Menschliches, Allzumenschliches, Morgenröte, Fröhliche Wissenschaft, das ist ihm hier in Basel gelungen. Hier hat er noch Menschliches, Allzumenschliches, also das erste eigentlich typisch Nietzsche'sche Buch geschrieben. Das alles ist ihm eigentlich in Basel schon gelungen.
Sie sind ja auch Vizepräsident der Stiftung Nietzschehaus, Sils Maria. Welche Beziehung überhaupt hatte Nietzsche zur Schweiz? Also ist es überhaupt eine Wahl gewesen, also hierher zu kommen? Gibt es da wirklich eine Beziehung oder hat er einfach hier was angetroffen und konnte gut hier leben?
Also wie er hergekommen ist, haben wir ja vorhin verhandelt, durch diese Vermittlung von Fischer Billfinger und Ritschl. Ich glaube, dass es ihm eigentlich mit der Schweizer Mentalität nicht schlecht gegangen ist. Er hat auf jeden Fall in einem Brief die Verschweizerung als ein Eigenschaft oder als ein Prozess, der allen Deutschen guttun würde, bezeichnet und hat hier halt dann auch die besonderen Persönlichkeiten schweizerischen Intellektuellen angeführt, also Jakob Burckhardt, Rüti Meier, also als Naturforscher, Keller als Schriftsteller, Böcklin als Maler, die hat er den deutschen Persönlichkeiten gegenübergestellt und gesagt, das seien typische Schweizer Persönlichkeiten und eben es würde allen Deutschen anstehen, ein Stück zu verschweizern. Man muss bedenken, dass er seine preußische Staatsbürgerschaft ablegen musste, als er nach Basel kam. Er hätte sonst hier nicht unterrichten dürfen. Ist dann aber trotzdem in den Krieg gegangen, hat eine Sonderbewilligung, aber nur als Sanitäter, ist dann selber krank geworden und bald wieder zurückgekommen, war damals noch deutsch-national, das hat er sich dann aber nach der Reichsgründung vollkommen abgeschminkt. Also er war wirklich Antinationalist, Antirassist, Antisemit, also das hat sich vollkommen von dieser Deutschtümelei abgewandt. Mhm. Er hat also hier in Basel und in Sils Maria ja insgesamt 20 Jahre in der Schweiz verbracht. Ja. Und er war mehr Schweizer als Deutscher. Ja. Hatte auch einen Pass von Basel. Das einzige Identitätspapier, das er hatte, war ein Passport von Basel ausgestellt, allerdings zunächst nur für ein Jahr, ist damit aber für den Rest seines Lebens da herumgetingelt, also mit diesem Schweizer Pass.
Sprechen wir über Basel, also sprechen wir über die Nietzsche-Forschung an der Uni Basel. Welchen Rang nimmt da die Uni Basel ein?
Die Universität Basel ist neben Weimar war das zunächst der wichtigste Nietzsche-Ort, aber nach seinem Zusammenbruch hat die Schwester seine Papiere und sein Werk versammelt und hat auch versucht, die Papiere, die hier in Besitz von Schweizer Persönlichkeiten waren, insbesondere von Franz Overbeck, zu bekommen. Und das hat dazu geführt, dass das wollte Franz Overbeck, sein Theologenfreund hier, der rückte das nicht raus, weil er gesehen hat, dass die Schwester begonnen hatte, mutwillig aus seinen nachgelassenen Papieren irgendwelche Werke zu schöpfen, also nicht irgendwelche, sondern der berühmte Wille zur Macht, ne, ist eine Kompilation seiner Schwester. Und dagegen hat sich Franz Overbeck, ein nüchterner, besonnener, aufklärerischer Geist, gewehrt und hat die Papiere zurückbehalten. Das sind auch die Papiere, die heute den Bestand der UB Basel zu einer eigentlichen Basler Tradition des Archivs machen. Das sind nicht wenige, 237 Briefe, ganz wenige sonstige Manuskripte und natürlich dann Papiere administrativer Art und auch handschriftlicher Art, die sind auch im Staatsarchiv aufbewahrt.
Warum wurde diese Forschung wichtig?
Diese Forschung wurde wichtig, weil man hier eine philologische Tradition gepflegt hat, welche versucht hat, die Schriften Nietzsches so herauszubringen, wie er sie auch geschrieben hat. Also auch die Notizhefte, die er hinterlassen hat, die wurden zunächst, da hat man zunächst eben auch versucht, Texte daraus zu machen. Und in Basel, insbesondere nachdem der berühmte Herausgeber der maßgeblichen kritischen Gesamtausgabe, Mazzino Montinari, war ja nicht umsonst ein Italiener, weil in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg niemand etwas mit Nietzsche zu tun haben wollte, nach der Fälschung und Andienung der Schwester an die Nazis. Also nachdem der gestorben ist, hat man einen Teil dieser Gesamtausgabe hier in Basel fortgeführt. Und insbesondere dann gesehen, dass der späteste Nachlass von Nietzsche, seine Notizhefte oder Arbeitshefte, dass die auch hinter dieser Gesamtausgabe ungenügend ediert waren. Und deswegen hat man dann eine ultradiplomatische Umschrift dieser Hefte in Angriff genommen, Ende 90er Jahre, und das haben wir dann 2021 dann abgeschlossen mit 13 Bänden, großformatig, damit alle Hefte damit alle Formate aufgenommen werden können. Und dort wurde das, was Nietzsche in seinen Notiz- und Arbeitsheften niedergeschrieben hat, auch in der Art, wie es auf der Seite verteilt ist, so transkribiert mit allen Streichungen. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, Nietzsche hat gesagt und dann einen beliebigen Text da aus diesen Notizen zusammenlesen, sondern man muss das sozusagen philologisch auf der Basis dieser Edition tun.
Können Sie das etwas näher erläutern? Also unser Publikum kann sich vielleicht unter Arbeiten und Forschung am Text nicht viel vorstellen. Was tut man da konkret? Also ist es einfach irgendwie eine Aufzählung? Ja, wir haben das, wir haben das. Oder was geschieht da?
Ja, die Vorstellung vielleicht der meisten ist, dass Texte direkt in ein gelbes Reklambüchli geschrieben werden. Aber das ist natürlich nicht so. Nietzsche hat Zeit seines Lebens Notiz- und Arbeitshefte mit sich geführt.
Ja.
Und diese von hinten nach vorn meistens vollgeschrieben und an den Rändern oft mit Notizen, Alltagsnotizen über Zahnbürsten, Adressen, Fahrpläne, Wetterdaten, hat sich eben sehr für das Wetter interessiert. Und dazwischen hat er Exzerpte gemacht, Gedanken entworfen, und aus diesen Notizheften hat er dann, das hat er mit Umschriften, hat er das in Arbeitshefte übertragen, erweitert, und aus diesen Arbeitsheften hat er dann Manuskripte hergestellt, aus denen dann seine Werke geworden sind. Also ein sehr umständlicher Prozess. Mhm. Und Forschung am Text heißt, die den Schreibprozess und die Textgenesen, wie ein Text entstanden ist, entlang dieser Manuskripte studieren. Und da macht man die Entdeckung, dass Nietzsche ein Denker ist, der vor allem schreibend gedacht hat. Also nicht zuerst waren die großen Ideen und dann hat er noch einmal ein bisschen dazu geschrieben, sondern Nietzsche hat immer schreibend gedacht und seine Ideen sozusagen im Schreiben entwickelt. Und die Umwegigkeit, mit der das passiert ist, mit der seine großen Werke entstanden sind, das ist die philologische Forschung, die insbesondere hier in Basel geleistet worden ist.
Also das heißt, schon zusammentragen, aber sich eben auch Übersicht verschaffen, und dann gibt es auch eine Interpretation daraus.
Ja, zunächst einmal muss man natürlich überhaupt Texte herstellen, die von denen man weiß, dass sie verbürgt sind. Ja. Und aha, dann gibt es natürlich auch Interpretationen. Und hier gibt es in Basel verschiedene Schwerpunkte. Karl Pestalozzi, der frühere Rektor, einer meiner Lehrer, Wolfram Grodek, die haben sich vor allem für die Textphilologie, aber auch für die Sprachkritik, Sprachphilosophie Nietzsches interessiert. Annemarie Pieper, letztes Jahr verstorben, große Philosophin, hat auch an der Edition übrigens mitgewirkt, an der Edition der Briefe hier in Basel. So bin ich zu Nietzsche gekommen, unter der Ägide von Annemarie Piepers. Dort wurde auch dieses Label Nietzsche Edition begründet, in etwa 1993. Und sie hat sich vor allem für Zarathustra interessiert und für das Konzept des Übermenschen. Sie hat sozusagen den großen Übermenschen klein geredet und hat sich auch für Geschlechterforschung bei Nietzsche interessiert. Ich persönlich habe mich einerseits für die textphilologischen Fragen interessiert. Wie sind Nietzsches Texte entstanden? Wie schreibt er? Andererseits habe ich auf philosophisch-literaturwissenschaftlicher Seite mich für den Lebensbegriff von Nietzsche interessiert, also eben auch für diese Diätetik, für die Vorstellung.
Was ist das, Diätetik?
Diätetik, wie man isst, wie man lebt.
Ach so, ja.
Also für Diäten, Lebensart und so weiter. Und natürlich, welche Ideen vom Leben, was ist Leben? Also, Nietzsche ist ja eben auch ein Lebensphilosoph in diesem Sinn, weil er sich gefragt, hat, was ist überhaupt Leben? Markus Wild, aktuell Professor, bekannt für seine Tierphilosophie. Er interessiert sich vor allem für den Naturalismus Nietzsches, also für seine Beziehung zu den Naturwissenschaften. Und das, würde ich sagen, ist auch top aktuell. Wir beide zusammen haben eine Dissertation betreut von Marina Silenzi, einer jungen Frau aus Argentinien. Und sie hat ein Buch geschrieben über Gesundheit und Krankheit bei Nietzsche. Er war ja selber eben Spezialist, Arzt seiner selbst, und sie hat diesen Zusammenhang untersucht und gezeigt, wie stark Nietzsche hier sich auch naturwissenschaftlich kundig gemacht hat über medizinische Verhältnisse.
Ich lese im Medientext, die Manuskriptedition der späten Notiz- und Arbeitshefte gehören zu dem Meilenstein der Nietzsche-Edition mit einer Wirkung weit über den engeren Bereich der Nietzsche- und Editionsforschung hinaus. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, ich habe vorhin Ihnen ja gesagt, dass insbesondere die späten Notizhefte und Arbeitshefte von Nietzsche sehr schwierig zu lesen sind. Die Menschen meinen vielleicht, man könnte sich da hinsetzen und dann das kurz abschreiben und transkribieren. Nein, man muss lange Jahre der Vertrautheit mit diesen Manuskripten haben, um zu sehen, was auf diesen Seiten geschieht. Es ist nicht es steht nicht einfach etwas geschrieben, sondern es ist ein Geschehen. Und wir haben eben dieses Geschehen möglichst auch nach einem topologischen Prinzip, das heißt nach einem Prinzip der Seitenaufteilung, zu edieren versucht, so dass man das Faksimile, also die Handschrift, Abbildung der Handschrift nebendran legen kann und dann die Transkription anschauen, und dann kann man genau schauen, wie diese Seite aufgebaut ist, wo er was geschrieben hat. Und das geht zum Teil drunter und drüber. Also er hat 3, 4 Blöcke, 5 Blöcke durchgestrichen, ein richtiges Experimentierfeld. Und man kann also Nietzsche sozusagen beim Experimentieren, beim Gedankenexperimentieren mit der Schrift zuschauen. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir das ediert haben, hat in der Editionsforschung auch große Beachtung gefunden. Das wurde war in dieser Weise ein neues Prinzip. Und wir hatten auch die Gelegenheit, dass am Ende die letzten den letzten Teil dieser späten Papiere, das waren dann nur noch lose Blätter, das haben wir auch in einer digitalen Edition ediert. Und wenn man Uni Basel Nietzsche Edition eingibt im Netz, dann kommt man auf diese Seite und dann kann man sich einmal anschauen, wie solche Seiten aussehen und wie wir sie direkt nebeneinander ediert haben.
Mhm. Im Medientext heißt es auch, die kritische Gesamtausgabe der Werke Nietzsches wurde hier in Basel fortgesetzt.
Das war genau das, was ich jetzt gesagt habe.
Gut.
Genau. Also nach dem Tod von Montinari, das war der große Begründer der modernen Nietzsche-Edition nach dem Krieg, übrigens zusammen mit den großen Philosophen Gilles Deleuze und Michel Foucault.
Ja.
Also Nicht-Deutsche haben die erste verlässliche Nietzsche-Edition nach den Fälschungen der Schwester vor dem Krieg in Gang gebracht, sondern zwei Italiener eigentlich, also Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Giorgio Colli ist dann bald gestorben, und die großen Philosophen Michel Foucault und Gilles Deleuze. Und erst nachher hat sich der De Gruyter Verlag dazu bereit erklärt, hier nachzulegen und eine deutsche Edition eigentlich aufzugleisen.
Die Forschung der Uni Basel ist mit dem Nietzsche-Haus in Sils-Maria verbunden. In welcher Weise und was tut man da?
Also zunächst einmal ist das, muss man etwas zur Stiftung Nietzsche-Haus sagen. Das ist, glaube ich, in den 50er Jahren entstanden. Und zwar ging es eben darum, das Haus, in dem Nietzsche 8 Sommer verbracht hat, zu erhalten. Es sollte verkauft und vielleicht abgerissen werden. Und auf Initiative von Hermann Hesse wurde dann eben diese Stiftung Nietzsche-Haus begründet. Und schon in den Ende 60er und in den 70er Jahren waren Basler Forschende dort aktiv. Peter André Bloch war Assistent von Karl Pestalozzi, und Karl Pestalozzi selber haben sich in dieser Stiftung engagiert. Das Nietzsche-Haus zunächst einmal mit all seinen Objekten und mit den Ausstellungen, das hat Peter André Bloch aufgezogen. Also ohne ihn würde das heute nicht so aussehen. Dann aber ist etwas sehr Wichtiges passiert. Ein jüdischer Forscher hat schon in den 1890er Jahren und in der Folge seine Familie, die haben Nietzsche-Autographen gesammelt. Und zwar über 50 Autographen und eine große Anzahl von Erstausgaben und Widmungsexemplaren. Und das ist die Familie Rosenthal-Levy, eine jüdische Nietzsche-Forschung. Und sie haben in den 90er und 2000er Jahren waren sie immer zugegen bei den Kolloquien und den Veranstaltungen des Nietzsche-Hauses und haben der Nietzsche-Stiftung diese Manuskripte geschenkt. Das ist der Grund, weswegen jetzt Sils Maria, die Stiftung Nietzsche-Haus Sils Maria jetzt in diesem Weltdokumentenerbe vorkommt. Wegen dieser Schenkung der Familie Rosenthal-Levy, das muss man deutlich sagen. Und es ist auch etwas Besonderes in der Ausstellung bei uns in Sils Maria, dass wir diese jüdische Nietzsche-Rezeption auf diese Weise abbilden können, durch die Rezeption von Oscar Levy, der ist dann nach England emigriert, schon in den 1890er Jahren. Der hat dann die erste Nietzsche-Ausgabe auf Englisch veranstaltet. Also diese Tradition hat sich bei uns ins Nietzsche-Haus sozusagen eingeschrieben, und darauf sind wir sehr stolz. Jetzt ist es so, dass jedes Jahr wird ein Nietzsche-Kolloquium veranstaltet, und ich nehme jedes Jahr seit jetzt mittlerweile 8 Jahren meine Studierenden mit. Also ich veranstalte ein Seminar zum Thema, nehme die Studierenden mit, und dann machen wir hier noch einen Block. Die müssen dann wirklich 3 Tage dort mit dabei sein, machen das aber sehr gern. Und es ist auch eben ein großes Abenteuer dort in Sils Maria im Waldhaus. Es ist wirklich für junge Menschen, wie auch für mich, immer noch sehr spannend. Und dann machen wir hier ein Blog-Seminar in Basel. Also das ist eigentlich seit den Anfängen dieser Nietzsche-Haus, dieser Stiftung Nietzsche-Haus Sils Maria, sind Basel und Sils Maria miteinander verhängt, vor allem durch das persönliche Engagement.
Was bringt das nun, wenn der literarische Nachlass Teil des UNESCO-Registers wird?
Also sicher eine größere Aufmerksamkeit. Auch eine größere Aufmerksamkeit dafür, dass für den immensen Wert solcher Papiere. Es sind nicht einfach nur Dokumente, sondern es sind Monumente der Vergangenheit. Und man kann auf diese Weise, sieht man, dass die Dinge nicht vom Himmel fallen, sondern sie werden erarbeitet. Und zwar auf welche Weise, mit welcher, sagen wir mal, mit welchem mit welchem Blut und Tränen geschrieben wird, damit wie solche Dinge entstehen, das ist die Möglichkeit, die einem diese Aufmerksamkeit jetzt bietet.
Und was geschieht dann da? Also werden diese Texte, müssen Sie die irgendwie per Mail irgendwohin verschieben?
Nein.
Okay.
Die bleiben da. Man verpflichtet sich zur Sach- und fachgerechten Wartung und zur Zugänglichkeit. Mhm. Aber heute ist ja alles digitalisiert.
Ja.
Und man kann diese Dokumente abrufen. Wichtig ist aber jetzt zum Beispiel, dass bei Handschriften, dass es eine adäquate und eine gute Transkription gibt. Und wir sind zum Beispiel dabei jetzt, wir denken daran, neue Transkriptionen bei den E-Dokumenten, das ist so ein Programm zur Übersetzung, zur automatischen Übersetzung von Handschriften, dass wir das für Nietzsche hier in Basel neu machen, damit man wirklich auch einen, jetzt wo die Aufmerksamkeit sicher ein bisschen größer ist, damit man das einfach adäquat präsentieren kann.
Und gibt es dazu auch Geld von der UNESCO?
Nein,
okay.
Nein, das gibt es nicht, sondern man hat die Aufmerksamkeit und eine Verpflichtung. Aber ich meine, das ist klar, dass man eigentlich von der Universität Basel schon immer hätte erwarten können, dass sie sich ein bisschen weniger stiefmütterlich gegenüber Nietzsche verhält und die Schweiz überhaupt. Man bedenke, Nietzsche hat die meiste Zeit seines Lebens in der Schweiz verbracht und sich seine eigene Verschweizerung als positiv betrachtet. Und weswegen die meisten Schweizerinnen denken, das sei ein Reichsdeutscher, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne?
Ja.
Weil so wenig an ihm hat diesen Zuschnitt und auch in seinem Selbstverständnis. Er war so etwas von undeutsch in seiner Zeit, wie man es nur sein kann. Ja. Und dass die Schweiz hier sich nicht positiver, das heißt, man muss sich ja nicht alles aneignen. Also ja. Ich spreche nicht von einer Appropriation.
Ja.
Nietzsche ist kein Schweizer, aber dass man die Bedeutung Nietzsches auch für die Schweiz stärker akzentuieren würde, das würde ich einfach erwarten. Und auch, dass die Universität Basel nicht nur durch die Forschungsgelder, die sie über Jahre durch die Aktivität der Edition, wo ich Antragsteller gewesen bin, erfahren hat, dass sie hier der Figur Nietzsche und den Forschenden ein bisschen etwas zurückgibt, würde ich eigentlich erwarten. Das wird mich nicht mehr betreffen, aber für die Zukunft, dass hier zum Beispiel eine Forschungsstelle Friedrich Nietzsche mit definierten verschiedenen Aufgaben hier entstehen würde und auch über die Jahre hinweg dann das Denken und das Schrifttum von Nietzsche pflegen würde.
Also Sie haben mehrere Male jetzt erwähnt, wie modern eigentlich Nietzsche ist und wie sehr er eigentlich effektiv zu uns in der jetzigen Zeit spricht. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Sache mit den Nazis. Es gibt diese Inanspruchnahme. Warum war das so leicht bei Nietzsche, dass man den von den Nazis her, dass man den so quasi rüberziehen konnte im öffentlichen Ruf?
Ich glaube, es war eben nicht leicht,
aha,
sondern es war mutwillig. Es
ja.
war der Wille der Schwester.
Ja.
Sie war ja von Anfang an eine beinharte Antisemitin und Rassistin.
Ja.
Sie hat mit Bernhard Förster, den sie geheiratet hat, in Paraguay eine rein deutsche Gemeinde gründen wollen. Das ist dann gescheitert. Nueva Germania, das gibt es heute noch. Ist ein Inzuchtnest sondergleichen. Es gibt Sendungen darüber.
Mhm.
Und sie war eine Antisemitin, Nationalistin, Rassistin. Sie wollte Nietzsche, das Werk ihres Bruders, auf diese Ideologie trimmen.
Mhm.
Und wenn man etwas sagen kann, Nietzsche gehört keiner Ideologie. Natürlich war er alles andere als ein Kommunist.
Ja, ja.
Er hatte ein sehr stark aristokratisches Rang orientiertes Denken, aber nicht in der Weise, dass derjenige, der am lautesten schreit, der mächtigste ist. Er war kein Trumpist. Ja, so, ja. Für diese Art von Politik hätte er nur Verachtung gehabt. Er war ein Geistesaristokrat in diesem Sinn. Und eben, das war überhaupt nicht einfach. Der Wille zur Macht, dieses Werk, wurde von der Schwester kompiliert. Und sie hat sozusagen das Werk an die Brust von Hitler gelegt. Sie hat Hitler den Spazierstock des Kranken, also Nietzsche war ja 1900 tot, und in Anfang 30er Jahre hat sie Hitler den Spazierstock ihres Bruders geschenkt. Man stelle sich das nur vor.
Ja, ja.
Also das war absolute Mutwilligkeit.
Aha. Man spürt in diesem Interview, Sie haben eine leidenschaftliche Beziehung zu Nietzsche.
Ja, wie zu allen Gegenständen, mit denen ich mich befasse. Sonst hätte ich nicht Literaturwissenschaftler an der Universität Basel werden sollen. Ja,
ja, ja. Können Sie Ihre Beziehung zu ihm schildern?
Ich würde sagen, ich bin kein Nietzscheaner, ich bin kein Gläubiger, ich bin Nietzscheologe. Ich interessiere mich für sein Denken und sein Schreiben.
Ja.
Es gibt für mich keine Glaubensartikel in irgendeiner Weise, die mit Nietzsche verbunden sind. Ich interessiere mich für sein Denken über das Leben, also über das Leben als biologisches Phänomen, als Lebensart, als Lebensform. Ich interessiere mich für seine Sprachphilosophie. Nietzsche ist einer, der das Denken durch die Sprache hindurch gelesen hat. Sprache war für ihn nicht einfach ein Kommunikationsmittel, wie das heute vielfach gedacht wird. Also Sprache ist einfach da, damit man etwas, was vorhin schon da war, verplappern kann. Nein, Gedanken werden während des Sprechens durch die Sprache hindurch gebildet. Das Sprache hat eine tiefen Dimension. Das ist eine der größten Irrtümer, mit denen die aktuelle Empirisierung von Literatur und Sprachwissenschaft zu tun hat, ist eben diese Verflachung des Sprachdenkens. Und bei Nietzsche kann man da sehr viel darüber lernen, dass Sprache eine tiefen Dimension hat. Es ist, wenn es ein Unbewusstes gibt, dann liegt sie in unserem Sprachverhalten. Dann liegt es in unserem Sprachverhalten.
Wie empfinden Sie es denn, dass wir in unserer Sprache zunehmend ja mehr eine Zuwendung zum Sehen haben und weniger zum Lesen? Wie erleben Sie das als Literaturmensch?
Ich gehöre nicht zu den Medienapokalyptikern.
Okay.
Der Umberto Eco hat ja mal unterschieden zwischen Apokalyptikern und integriert in Bezug auf die modernen Medien. Ich gehöre nicht zu den Apokalyptikern. Dennoch sehe ich, wie ich gerade sagte, dass diese Bildorientierung zu einer gewissen Verflachung in Beziehung zu unserer Sprache führt. Dass wir Sprache nicht mehr als etwas betrachten, durch das hindurch wir denken, sondern wir glauben, wir denken ohnehin und sprechen dann noch dazu. Nein, ohne Sprache würden wir natürlich nicht denken und nicht auf diese Weise. So. Deswegen ist auch Literatur nicht einfach die Mitteilung von schönen Geschichten, sondern es ist die Entstehung, die Herstellung, die Produktion, die Kreativität von Geschichten durch Sprache hindurch.
Wenn junge Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte jetzt mal was von Nietzsche lesen, was sagen Sie dann?
Irgendein Buch in die Hand nehmen und zu lesen beginnen.
Irgendeins?
Oder gibt also es? Viele würden vielleicht sagen, ja, Zarathustra, das ist so halt mit diesen, mit dieser halbgebundenen Form und dann halt dieser missionarische Ton, so halt ein bisschen auch an die Evangelien angelehnt. Aber ich würde sagen, nein, ich würde eher menschliches, allzu menschliches lesen und langsam lesen. Sind ja alles so Abschnitte von einer halben Seite oder wenigen Zeilen, halbe Seite bis zwei, drei Seiten. Und hier wirklich einmal langsam von vorne nach hinten lesen und dann sehen, wie dieser Mensch von einem über gewisse Dinge zuerst in eine Richtung denkt und dann in die Gegenrichtung. Ja. Wenn man menschliches, allzu menschliches, die sind ja dann zwei Bände, hat dann das spätere Werk mit dem ersten verbunden. Das spätere Werk Der Wanderer und sein Schatten hat er dann reingenommen. Und wenn man das durchliest, dann hat das ein paar Aphorismen zum Krieg. Und da geht es zunächst einmal darum, dass er das Kriegerische, das ist das menschliche Schlechthin, der Agon, also die Auseinandersetzung. Dann geht es um eine Lesart eher vom Willen zur Macht her, vom Sieger aus gesehen. Und dann am Ende geht es darum, wie kommt man zum Frieden? Wer kann wie Frieden machen? Drei ganz unterschiedliche Sichtweisen auf den Krieg und Denkweisen, um eine Richtung einmal das zu Ende zu denken. Da geht es eben nicht um Meinungen, sondern da geht es darum, die Dinge einmal in eine Richtung von Anfang zum Ende durchzudenken. Dann Halt zu machen, eine andere Position einzunehmen und dann wieder in eine Richtung denken. Also eine Schule eine perspektivische Schule des Denkens, die uns gut anstehen würde.
Damit will ich schließen. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch für die Einladung.
Ja, das war Unibar zum Thema Nietzsche in Basel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.